Ja, ich weiß nicht, sollen wir jetzt weiter auf alternative Vorschläge eingehen, neuere, oder willst du direkt anschließen über den Dollar als Weltwährung, wo es eben vielleicht auch Alternativen zu gäbe? Das heißt, braucht die Welt überhaupt eine Leitwährung?
Ja, vielleicht greife ich das Stichwort mal kurz auf, aber auch nur ganz grob. Ja, das sind alles jeweils sehr komplexe und verästelte Gedankengänge und Ausführungen. Hier kann ich das jetzt in dem Zusammenhang wirklich nur grob andeuten. Ich hatte das in einem anderen Interview oder in mehreren anderen Interviews und auch Vorträgen, wie sie im Internet dokumentiert sind, ausführlich rausgearbeitet, auch in meinem Buch Der Nebel um das Geld, die Sonderrolle des US-amerikanischen Dollars nach dem Bretton Woods-Abkommen von 1944. Dort wurde verankert, der Dollar ist einmal nationales Zahlungsmittel, er ist gleichzeitig auch internationales Zahlungsmittel und insofern also sollte er Funktionen erfüllen einer ja, internationalen Liquidität, sollte den Tausch zwischen den verschiedenen Ländern und Währungen erleichtern. Es wäre sozusagen sowas wie eine Drehscheibe, wenn man erst Dollar hat, erst eine Währung hat und dann in Dollar umsteigt, kann man aus diesem Dollar dann leicht in eine dritte Währung umwechseln. Also wie eine Drehscheibe, wo eine Lokomotive drauf fährt und die in verschiedene Richtungen dann wieder herausfahren kann. So wurde der Dollar zu einem Dreh, zu einer Art Drehscheibe an den internationalen Devisenmärkten. Und er wurde ja ausgestattet mit einer Ankaufspflicht, wenn er dann am Devisenmarkt überschwappt, während er festgelegte Wechselkurse hat zu den anderen Währungen. Dann mussten die anderen Zentralbanken, also die Deutsche Bundesbank lange Zeit, diesen überschwappenden, aus dem Nichts geschöpften und eigentlich mehr und mehr wertlos gewordenen Dollar zu überhöhtem Wechselkurs abschöpfen und dafür harte Währung, harte D-Mark den Amerikanern in die Hand geben und die konnten damit kaufen, in Deutschland zum Beispiel, über den Daumen gepeilt zum halben Preis, jahrzehntelang. Das ist jetzt wirklich ganz telegrammstilartig nur angedeutet. Was gibt es da für Alternativen? Da war damals schon auf der Bretton Woods-Konferenz eine Alternative auf dem Konferenztisch, nämlich der Keynes-Plan des Engländers John Maynard Keynes. Und der hatte gesagt, es darf die Funktion eines nationalen Zahlungsmittels nicht vermengt werden mit der Funktion eines internationalen Zahlungsmittels. Es braucht dafür ein gesondertes Medium, was die Funktion eines internationalen Zahlungsmittels erfüllt.
Damit nicht ein Land da übermäßig von profitiert.
Ja, damit das nicht abhängt von der Geldschöpfung in einem Land. Und da ist ja auch was ganz Problematisches drin mit Ausweitung des Welthandelsvolumens nach dem Zweiten Weltkrieg. Brauchte es auch mehr Geld und also auch mehr internationale Währung. Das heißt, von daher gab es so geradezu auch eine Forderung der anderen Länder an die USA, bitte druckt ihr doch mehr Dollar, wir brauchen mehr von dieser internationalen Liquidität. Und um in dritten und vierten und sonst was für Ländern dann deren Währung einzulösen. Wenn die USA diesen ja, Wünschen und Bitten nachgekommen sind, die ihnen natürlich sehr gelegen kamen, dann konnten sie diesen Dollar und die Geldmenge des Dollars nicht gleichzeitig so steuern, dass er dem amerikanischen Sozialproduktsentwicklung angepasst gewesen wäre, sondern sie haben im Übermaß Dollars gedruckt, um der Erfüllung dieses Weltgeldes willen. Das heißt, es war sogar strukturell angelegt, in der Wiege von Bretton Woods war angelegt, also entweder stellen die genügend internationale Liquidität zur Verfügung, dann ist es zu viel in Bezug auf das US-Sozialprodukt, dann geht das eigentlich in Inflation, Entwertung des Dollar. Oder mit Rücksicht auf die Preisstabilität halten Sie Ihre Geldmenge knapp oder knapper und dann fehlt es an allen Ecken und Enden in der Welt zur Abwicklung des Welthandels. Und da haben Sie großzügig der einen Funktion gedient, nämlich eben hinreichend Weltgeld zur Verfügung zu stellen. Und das ging nur auf Deubel komm raus Drucken von Dollar. Und das brachte ihnen eben so ganz nebenbei und unauffällig das Privileg mit, vom Rest der Welt ja eigentlich abzuschöpfen. Güter, Dienstleistungen abzuschöpfen. Tribut. Das hatte ich in einem anderen Interview ausführlicher problematisiert. Also der Keynes hat das damals schon gesehen, aber er ist mit seinem Plan insoweit jedenfalls nicht durchgekommen. Und es ist dann auch ziemlich in der Versenkung verschwunden, hier und da in volkswirtschaftlichen Kursen, wenn es um Weltmarkt und Währung geht. Da wurde der Keynes-Plan dann schon auch mal erläutert. Die Problematik des US-Dollar als Weltgeld, das habe ich auch in meinem Studium kaum erfahren. Das habe ich mir aus anderen Quellen dann erarbeitet. Ja, es gibt also Alternativen, was ein Weltwährungssystem anlangt. Wenn es mehrere nationale Währungen gibt, oder jetzt heutzutage Dollar, Euro, Yen, Yuan und so, es braucht über der Ebene dieser jeweils nationalen Währungen, die als Zahlungsmittel in den jeweiligen Währungsräumen gelten, braucht es eine übergeordnete Funktion und eine Instanz, die dafür zu schaffen wäre, um ein solches Medium zu schaffen und den einzelnen Ländern dann nach bestimmten Kriterien auch als, sagen wir, Erstausstattung zuzuteilen. Und dann müssen Sie sehen, wie Sie das einigermaßen ins Gleichgewicht bekommen, die Abflüsse, die Zuflüsse, also Ihre Zahlungsbilanzen international ausgleichen. Und da hatte Keynes auch einen Regulator, das könnte sogar angeregt gewesen sein von Silvio Gesell, nämlich wenn Länder da nicht drauf achten, auf Dauer und im Durchschnitt ihre Zahlungsbilanzen ausgeglichen zu halten, sondern wenn meinetwegen sie über permanente Exportüberschüsse immer mehr Währung reinbekommen, dann schafft das ja woanders entsprechende Abflüsse, dann schiebt das die Probleme woanders hin. Also solche Ungleichgewichte sollten möglichst unterbunden und wo sie auftreten, wieder abgebaut werden. Und für solche Ungleichgewichte, in der einen wie in der anderen Richtung, hatte Keynes eine Gebühr vorgesehen, damit die Länder, um der Gebühr auszuweichen, das möglichst vermeiden. Also da waren ein paar geniale Ideen, sozusagen ein paar Perlen drinnen, aber wie gesagt, letztendlich hat die Macht entschieden und die hatte sich seinerzeit schon verlagert von British Empire und dem Finanzplatz London mehr und mehr nach USA und Wall Street und so.
Also ich würde es gerne zu meinem eigenen Verständnis nochmal zusammenfassen. Also eine Landeswährung kann nicht die Funktion einer Weltwährung übernehmen. Das heißt, sie kann es, aber das hat ein Nachteil für alle, weil nämlich an dieses Land übermäßig davon profitiert.
Für alle anderen.
Für alle anderen.
Ja, und für das eine Land hat es zunächst mal Vorteile, aber es muss mehr und mehr in Krisen treiben, was ja dann auch eingetreten ist. Also, dass der Dollar im Übermaß geschöpft wurde und irgendwann hätte er ja noch in Gold eingelöst werden sollen. Das war ja garantiert und da haben die Amerikaner gesehen, dazu sind sie nicht mehr in der Lage. Und dann hatten sie die internationale Blamage. Sie waren insoweit international bankrott. Und ja, das ist dann natürlich etwas, das haben die nun nicht gewollt, aber das war in der Wiege von Bretton Woods angelegt, dass es in eine Dollarkrise eskalieren muss. Und die kam dann 1971. Also als Nixon gesagt hat, nichts gibt's, hier keine Dollar, die ihr irgendwo abgeschöpft habt, ihr anderen Zentralbanken, und jetzt in Gold einlösen wollt, das haben wir euch zwar mal garantiert, das gilt nicht mehr. Ja. Edge, so ungefähr.
Also, es wäre also quasi, ich will es jetzt nicht sagen ideal, aber günstig. Es gäbe jetzt einen Weltdollar oder wie immer man es nennt.
Dann sollte man auch sprachlich nicht Dollar nennen.
Okay, dann so irgendwie eine Geld.
Keynes hatte den genannt Bancor, also Bancor geschrieben.
Also ein Weltbancor, wo praktisch der internationale Handel mit betrieben wird, abgewickelt wird drüber, der in Wechselkurs mit den einzelnen Landeswährungen steht.
Ja.
Und diese, wenn da mehr Geld geschaffen werden muss, geschöpft werden muss,
weil das Welthandelsvolumen steigt,
dann könnte man damit Aufgaben bewältigen, die die ganze Welt betreffen, zum Beispiel.
Ja. Und es würde dann nicht gleichzeitig eine nationale Zahlungsmittel wie den Dollar inflationieren und damit den Weg sozusagen in die Dollarkrise immer mehr ebnen. Also das wäre nicht bei einem losgelösten oder sagen wir über den nationalen Währungen angesiedelten internationalen Medium wäre nicht die Tendenz und nicht die Notwendigkeit zur Zuspitzung von Weltwährungskrisen angelegt. Aber ich hatte ja in einem anderen Interview auch gesagt, die USA haben ja das schnell weggesteckt und den Dollar auf andere Weise wieder in eine privilegierte Rolle hineingebracht, international, nämlich das Stichwort Petrodollar. Und erneut damit Wege gefunden, um große Teile der Welt, ja man kann es wirklich sagen, auszuplündern. Und das ist ja auch das, was der Ron Paul gesagt hat. Das Römische Reich hat das früher im Großen Ganzen mit offener Gewalt und Sklaverei betrieben. Die USA und der US-amerikanische Dollar haben es über ungefähr ein Jahrhundert und über wesentliche Strecken dann mit struktureller Gewalt betrieben. Also der Ausdruck fällt bei ihm nicht, aber ich denke, der trifft den Sachverhalt.
Gibt es jetzt außer dir auch andere Menschen, die das so sehen und vielleicht eine Bewegung gebildet haben, die dafür ist, oder?
Ja, also ich selber bin bei so vielen Themen unterwegs, dass ich nicht überall da mich immer aktiv da einmischen kann. Ich versuche halt mit meinen Möglichkeiten Zusammenhänge darzustellen, möglichst verständlich da gewisse Anregungen zu geben. Aber zum Beispiel Silvio Gesell hatte seinerzeit auch, das war ja in den 20er Jahren, schon sich darüber Gedanken gemacht, ein internationales Währungssystem zu schaffen, und er hatte diesen Gedanken mit diesem übergeordneten Medium auch schon. Und ja, in jüngerer Zeit gibt es eben Einzelne, die sich mit Geld und internationaler Währung beschäftigen, wie gesagt, die immer mal auf den Keynes-Plan verweisen, dass es den gegeben hat. Aber jetzt richtige Forderungen dahingehend, dass der Dollar aus dieser Rolle des Weltgeldes herausgenommen werden muss, dass da wirklich mal Schluss sein muss, das kommt jetzt mehr aus den Kreisen der BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, die diese Privilegien des US-amerikanischen Dollars und dieser Dollarhegemonie erstmal immer mehr durchschaut haben und immer weniger gewillt sind, die einfach noch weiter hinzunehmen. Und darüber hatte ich auch in einem anderen Interview ausführlich gesprochen. Also von der Seite, weniger von den Wirtschaftswissenschaften her, sondern von der Seite werden, denke ich und vermute ich, mehr und mehr jetzt gar nicht mal unbedingt solche Forderungen kommen, weil das läuft ja eh nicht auf einer rationalen Ebene, dass man jetzt die USA davon überzeugen müsste und dann würden sie es dankbar annehmen, diese Anregung, so läuft es ja nicht. Sondern, dass man einfach Strukturen schafft, die es den USA immer weniger ermöglichen, ihre Hegemonialrolle auszuspielen. Und das ist eben in dieser Zeit auch mit großen Konflikten verbunden.
Ja, es ist auch wiederum, ich will jetzt nicht sagen Gefahr, aber für den Weltfrieden, ne? Weil Amerika noch gegen jedes Land das aus dem Petrodollar aussteigen wollte, Krieg geführt hat. Ne?
Ja, es ist wirklich hochgradig konfliktbeladen und ich hoffe nur, dass es im Großen und Ganzen friedlich über die historische Bühne gehen wird. Also diese Machtstrukturen, die jetzt, sagen wir mal, was die FED anlangt und die Folgewirkungen und Begleiterscheinungen davon, die sich hier über 100 Jahre gebildet haben und erhalten haben, dass die sich abbauen, abgelöst werden durch andere, viel mehr kooperative Strukturen, auch im Weltmaßstab. Das ist zu hoffen und zu wünschen und dazu gehört aber auch in möglichster Deutlichkeit diese fragwürdige Hegemonialrolle der USA und des US-Dollar in die Öffentlichkeit zu tragen und sich nicht abschrecken zu lassen von solchen Keulen, von denen ich vorhin schon sprach, das sei alles Antisemitismus, das sei Verschwörungstheorie und so weiter. Ich antworte mittlerweile auf diese Keule Verschwörungstheorie so, dass ich sage, ob etwas eine Verschwörung, eine reale Verschwörung ist oder gewesen ist, kann ja erst nach gründlicher Prüfung und Diagnose und Analyse herausgefunden werden. Aber es kann kein Argument sein, um sich gar nicht mal an die Recherche ranzumachen. Und etliches, wo ich selber vor Jahren noch dachte, hör mir auf mit solchen Verschwörungstheorien, hat mich dann auf die Suche gemacht, also nach entsprechender Literatur und so weiter. Und wäge dann natürlich ab, ist das nur Spinnerei, ist das hier nur Fantasie, ist das hier Schwarzmalerei, wird dann nur Katastrophenstimmung geschürt oder so. Und dem, was an sachlichen Argumenten und historischen Belegen und Quellenangaben verfügbar ist. Und in Bezug auf die FED bin ich zu einer zunehmend kritischen Einschätzung gekommen. Es ist eine Verschwörungsrealität gewesen und die Frage ist, bestehen die Strukturen heute immer noch und wenn ja, dann wird es allerhöchste Zeit, sie aus diesem Dunkelraum herauszuholen, aus dieser, ich nenne das die Dunkelkammer der globalen Finanzwelt, rauszuholen und sozusagen dem Licht auszusetzen, also auch der Transparenz. Es braucht in diesen grundlegenden Strukturen, weil so viel von ihnen abhängt, eine möglichst große Transparenz, eine möglichste Gemeinwohlorientierung auch des Geldsystems. Und das System mit der Dollarhegemonie ist alles andere als diesen Maßstäben gerecht werden. Es braucht dringend, es braucht notwendig andere Strukturen. Und das habe ich übrigens auch, wo ist das Buch von hier? B. Edward Griffin, Die Kreatur von Jekyll Island, also das heißt ja eigentlich das Geschöpf. Auf Jekyll Island, damals 1910, fand dieses Geheimtreffen statt, wo übrigens diese Finanzleute sich getarnt haben gegenüber den Journalisten, die da neugierig geworden waren. Und sie sind alle in der Kluft von Entenjägern da aufgetreten. Und als sie gefragt wurden, was der Anlass ihres Treffens wäre, haben sie gesagt, wir wollen uns hier mal gemeinsam auf Entenjagd begeben. Sie haben aber nicht die Enten gejagt oder jagen wollen, sondern Flöcke einrammen wollen und haben das getan, die letztendlich Auswirkungen, gravierende Auswirkungen durch 100 Jahre hindurch gehabt haben und bis heute immer noch haben. Da braucht es notwendig grundlegende Veränderungen. Geldschöpfung gehört nicht, nach meinen Erkenntnissen, in private Hand, weil sie dort allzu sehr und allzu leicht missbraucht werden kann und die historischen Aufarbeitungen zeigen, auch missbraucht worden sind. Und deswegen sollten mehr und mehr Menschen sich mit diesem Thema auch intensiver beschäftigen und sich dann ihr eigenes Urteil auch bilden. Ich erwarte von niemandem Blindgläubigkeit gegenüber irgendwelchen Thesen, sondern nur die Anregung, setzt euch damit mal näher auseinander. Und mittlerweile ist genügend Literatur zugänglich, die dort also wirklich mehr und mehr Licht in das Dunkel bringt.